Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Kleinriesig. Spieltag Nummer 30 ist vorbei, also die Saison wirklich mit großen Schritten begeben wir uns jetzt Richtung Saisonfinale. Und der FC Schalke 04 weiterhin mit dem Blick ganz klar Richtung erste Fußball-Bundesliga besiegen Preußen Münster. Mit 4:1. Fortuna Düsseldorf hingegen ganz tief drin im Abstiegskampf, sind jetzt durch die Ergebnisse der anderen Mannschaften auf Rang 17 der zweiten Liga abgerutscht. Also das Debüt vom neuen Trainer Alexander Ende, ja nach der Entlassung von Markus Anfang, jetzt an der Seitenlinie komplett misslungen. Verdientermaßen gegen wieder starke Magdeburger mit 2:0 verloren. Also das hat schon mal nicht so gut gefruchtet. Also ihr merkt schon, wieder einiges zu besprechen in Liga Nummer 2. Aber jetzt erst einmal Musik ab, bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinriesig.
Fangen wir mal an mit der allerersten Partie, die wir heute besprechen wollen. Und das ist für mich Holstein Kiel, die gegen den ersten FC Kaiserslautern einen brutalen Auftritt hingelegt haben. Bereits in der Vorwoche ja schon in Nürnberg super gespielt. Und jetzt merkt man auch, dass das Spielstil von Tim Walter immer weiter greift. Defensive, ja, ist an zweiter Stelle, aber vor allen Dingen offensiv spielen sie mit einer brutalen Wucht, viel Variabilität auch drin. Da spielt dann plötzlich mal ein Ugo auf der linken Offensivseite, obwohl er zentraler Mittelfeldspieler ist. Meffert auf der linken Seite oder rechts. Also jeder Spieler kann sich überall hin bewegen. Es geht halt immer nur darum, dass eine gewisse Absicherung mit dabei ist und ja, dieses variable Spiel hat Tim Walter ja früher schon bei Kiel, bei Darmstadt und auch zuletzt beim HSV in Liga 2 praktiziert. Und in Summe, ja, macht es einfach wieder Spaß, Holstein Kiel zu sehen. Es ist einem nicht mehr egal, sondern bei Partien mit Beteiligung von Holstein Kiel weiß ich jetzt, es geht nach vorne, sie spielen offensiv. Es gibt eine Richtung, wo es hingeht. Ich meine, 15 Torschüsse zu 6. Lauter natürlich auch sehr schwach gewesen. Sind zwar gut angefangen, aber dann nach dem Distanzhammer von Tohumcu, absolutes Traumtor zum 1:0, war der Stecker gezogen und dann hat Kiel das Spiel dominiert. Also gut, 75 Minuten die deutlich bessere Mannschaft gewesen und haben dann auch diese gewisse Kaltschnäuzigkeit, die davor noch gefehlt hat, vor dem Tor gehabt. Also und so steht dann am Ende halt ein 3:0 Sieg für die Kieler, die wieder Luft im Abstiegskampf haben, sich jetzt mit 35 Punkten, zumindest 4 Punkte vor den direkten Abstiegsplätzen, bis also dem Relegationsplatz Eintracht Braunschweig absetzen konnte. Bei noch 4 ausstehenden Spielen haben die zumindest ein anderthalb Spieltagspolster sich aufbauen können auf die Aufstiegsplätze. Und das finde ich halt schon einen ganz wichtigen Schritt für die Kieler, die jetzt auch ja etwas entspannter in die nächsten Spiele reingehen können. Haben es jetzt bei Hertha BSC Berlin oder müssen kommenden Samstag zu Hertha BSC Berlin. Klar auch nicht einfach, aber für die scheint die Saison auch vorbei zu sein. Und dann noch 2 direkte Duelle als nächstes. Zum einen zu Hause gegen Braunschweig und dann auch nochmal ein Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg und einer Kieler Förde. Kiel schon eine schwer zu bespielende Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sie aus den kommenden 3 Partien so ja, 5 bis 7 Punkte holen, dass der Klassenerhalt dann noch in trockenen Tüchern ist. Und dann hat man Kiel, wovon ich erst nicht ausgegangen bin, kommt die Saison doch wieder in der zweiten Liga, weil Tim Walter und seine Mannschaft einen hervorragenden Job machen. Vor allem natürlich, dass Tohumcu im Winter zusammen mit Jonas Meffert gekommen ist, dadurch zum einen Anker mit Meffert vor der Abwehr und mit Tohumcu einfach einen Spieler, der mit einer enormen Dynamik und auch brutalen Schusstechnik die Bälle in die Maschen befördern kann. Ja, Bälle in die Maschen befördern, das ist auch die Lieblingsbeschäftigung des 1. FC Magdeburg. Die hatten es am Samstag mit Fortuna Düsseldorf zu tun, die ja unter der Woche den Trainer Max Anfang entlassen haben. Dafür war Alexander Ende, Saisonbeginner Preußen-Münster-Trainer, gebracht. Und er hat tatsächlich nicht auf sein bewährtes 4-4-2-System gesetzt, sondern die Dreierkette beibehalten, also ein paar Automatismen noch beibehalten wollen. Trotzdem hat man schon gesehen, dass Düsseldorf probiert hat, offensiver zu agieren, aber Magdeburg war aber die gefestigere Mannschaft mit einer enormen Wucht von Anfang an. Er hat im ersten Angriff schon in Führung gegangen, als dann ja Laurin Ulrich in der Mitte einfach schneller war als der Gegenspieler und den Ball dann zum 1-0 in Minute 2 reingemacht hat. Und so war der Ton auch direkt von Anfang an gesetzt. Patrick Sandow, Magdeburg zu Hause, mittlerweile wieder so eine kleine Macht geworden. Zu Saisonbeginn ja noch nicht so gut gewesen zu Hause, aber mittlerweile schaffen sie es auch, zusammen mit dem Publikum so eine Atmosphäre zu erzeugen, die es als Gästemannschaft super schwer macht. Die, klar, die beiden Schlüsselspieler Attic und Zukowski vorne, die können schalten und walten, haben so eine Art Sonderrolle, sind nicht unbedingt immer so ins Pressing eingebunden, sondern dürfen als freie Radikale sich überall hin bewegen, weil Patrick Sand auch weiß, die beiden haben so eine enorme Qualität, die können in einer Einzelaktion und ohne taktische Fesseln ja ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und so entsteht ja auch das 2-0, Attic auf Zukowski mit seinem 17. Saisontreffer, der dann trocken aus der Distanz einfach abzieht, keine Chance für Carsten Meyer. Ja, es hätte sogar noch höher ausgehen können. Zwischenzeitlich wurde dann ja noch ein Treffer von Neuenberger annulliert. Also es hätte auch höher ausgehen können. Magdeburg, die haben Angriff um Angriff gefahren. Düsseldorf konnte sich kaum befreien. Alexander Ende wirkt auch ein bisschen ratlos. Und jetzt nach den Ergebnissen der Konkurrenz sind sie auch auf den direkten Abstiegsplatz gerutscht. Alexander Jobs, der Vorstandsvorsitzende der Fortuna, hat auch gesagt, ja, viele Spieler haben keinen Drittliga-Kontrakt. Also die Lage ist schon bedrohlich. Vor allen Dingen, sie haben ja ein Stadion mit über 50.000 Zuschauern. Und das in Liga 3 dann zu füllen oder noch mehr zu füllen, in Liga 2 haben sie ja schon Probleme, wird eine brutale Aufgabe. Also die kommenden Wochen für Fortuna Düsseldorf, das wird nochmal richtig heiß und spannend. Vor allen Dingen, die Mannschaft wirkte sehr tot, sehr ausgelaugt, mental vor allen Dingen. Und konnten einfach hier Spiel nicht auf den Platz bringen. Ja, offensive in Pulse. Sie haben ja Cedric Itten, Lubicic, zwei Jungs, die schon Bundesliga-Erfahrung haben. Gerade Itten, die Saison ja auch schon, ja, sowas wie die Lebensversicherung. Aber den haben sie gar nicht in Szene bekommen. Muslia fällt ja bis die Saisonende aus. Und El Azouzi und Appelkamp konnten als Doppel-10 keine Impulse nach vorne setzen. Also es wird brutal schwer werden jetzt. Und boah, ich bin wirklich gespannt, wie das noch so ausgehen wird. Und gespannt, wie es ausgehen wird, bin ich auch bei Dynamo Dresden. Ey, die haben ja wieder ein Feuerwerk gezündet gegen sehr schwache und passive Bochumer, die jetzt auch wieder Stück für Stück in den Abstiegskampf rutschen. Zwischenzeitlich ja, hat Uwe Rösler es geschafft, die Mannschaft aufzuwecken. Viele Punkte geholt, aber jetzt Bochum ideenlos schwach und Dresden im Stile einer Spitzenmannschaft. Wie gesagt, der Wandel seit der Winterpause einfach nur heftig. Sie sind das viertbeste Rückrundenteam, haben 23 Punkte geholt, nur 3 Spiele von 13 in der Rückrunde verloren. Und so haben sie auch gespielt. Tim Schreiber nicht mit dabei gewesen. Dafür Daniel Mesenhöhler im Tor. Der hat die Saison noch keine einzige Sekunde gespielt. Aber direkt auch mit einem ja, sicheren Eindruck und die Offensive von Dresden eingespielt. Also Hauptmann auf der 10, Cheka Bobzien auf den Außen, super Dribbler, den wir wieder nach innen ziehen, Vermey als absoluter Strafraumstürmer und Ballableger. Und so schafft es Dynamo Dresden unter Thomas Stamm einen attraktiven Fußball zu spielen, der erfolgreich ist, Sie spielen nicht wie ein Aufsteiger aus der dritten Liga oder wie ein Abstiegskandidat, sondern wie eine Mannschaft, die sogar Ambitionen hat, in die Bundesliga aufzusteigen. Dazu ein fantastisches Publikum. Diesmal keine Zwischenfälle. Ja, und Bochum, also nach dem Bundesliga-Abstieg mit einer sehr, sehr schwachen Saison. Ich habe mir jetzt Onyeka letzten Wochen deutlich abgetaucht. Zwischenzeitlich ja eines der heißesten Eisen, ist in Liga 2 gewesen, kommt gar nicht zum Zug. Matthias Bero, eigentlich schon einer der besten Fußballer bei Bochum gewesen zu Erstliga-Zeiten. In Liga 2 bekommt er keine richtige Serie hin, kommt gar nicht in Form, wirkt sogar teilweise wie ein Unsicherheitsfaktor, gedanklich zu langsam. Und Dresden, die sind einfach super schnell. Also Ben Bobtien, Leihgabe vom 1.05, immer wieder, wie er ins Power-Dribbling geht gegen einen Olsen oder Morgalla, die beiden Außenverteidiger von Bochum. Er hat eigentlich in jedem Zweikampf oder in dem 1 gegen 1 die Oberhand behalten und hat auch eine ungeheure Scoring-Power. Sitschenko, der im Winter von Elversberg kam, dort ja nach seinem Sommerwechsel von Magdeburg ein bisschen aussortiert, kaum eine Rolle gespielt, jetzt absoluter Fixpunkt, genau wie Bobtien. Unglaublich trickreich macht das 1:0. Später macht Bochum auf, geht mehr Risiko ein, mit Holtmann, Miyoshi natürlich offensive Power gehabt, kriegt es aber dann einfach nicht gebacken. Und Dresden macht dann halt in Hälfte 2 durch Vincent Vermeil dann auch verhindermaßen das 2:0 nach 58 Minuten, haben das so ein bisschen verwaltet. Am Ende aber das 2:0 mehr als verdient. Und Dresden, ja, die sind jetzt mit 35 Punkten 4 Punkte von Abstiegsplätzen entfernt auf Rang 11. Das sieht jetzt schon sehr gut aus. Der Trend spricht eindeutig für sie. Wenn sie jetzt in den letzten Spielen auch noch so weiter performen, dann werden sie den Klassenerhalt mehr als locker hinbekommen. Am Samstagabend dann das Topspiel zwischen Hannover 96 und Paderborn. Hannover, brutale Choreo zum Jubiläum. Auch ein schickes Trikot. Schaut es euch gerne mal im Internet an. Gegen Paderborn, absolutes Topspiel. Der Gewinner ist dick und fett drin. Der Verlierer muss ein bisschen abreißen lassen. Und so, ja, war die Anfangsphase auch davon geprägt, erstmal Fehler zu vermeiden. Hannover dominant, Paderborn unüblich, hat sich sehr weit zurückgezogen, machen dann aber durch den Kapitän Felix Götze nach Standard doch kurz vor der Halbzeit noch das 1:0. Und Hannover 96, die haben immer mehr, mehr Druck ausgeübt. So hat Paderborn dann auch noch ein paar Kontermöglichkeiten gehabt, unter anderem ja auch ein guter Kopfball von Sven Michel, noch ein Abschluss von Sven Michel, dem eingewechselten Routinier-Stürmer von Paderborn. Aber am Ende belohnt sich Hannover einfach, weil sie haben einfach auch, und was ist wichtig für einen Aufstiegskandidaten und Aufstiegsaspiranten, einen richtigen Mittelstürmer mit Kellmann, der eine Flanke wunderbar verwertet. Und Christian Tiss hatte auch das Glück, dass er noch so Spieler wie zum Beispiel Chakrun bringen kann, den offensiven Mittelfeldspieler, der dann auch nochmal für Wirbel sorgt, weil er halt auch so ein Fußler, so ein Dribbler ist, der gegen tiefstehende Gegner Lösungen findet, Situationen auflösen kann. Und so war ich dann doch schon auch begeistert einfach. So muss ich sagen, von dieser Partie. Es war cool zuzuschauen und bin gespannt, was die kommenden Wochen so bringen. Also Paderborn weiterhin auf 2, Hannover abgerutscht auf Rang 4, aber dieser Auftritt, gerade nochmal in Hälfte 2, war Werbung für die 96er, dass sie richtig fett drin sind. Und zu guter Letzt dann noch die Partie Schalke 04 gegen Preußen Münster oder auch Erster gegen Letzter. Der Westklassiker Kinder Karaman, wieder nach seiner Verletzung zurückgekehrt. Aya nach Sperre wieder in der IV. Und auch Njai konnte nach seiner gelb-roten Karte wieder spielen, wurde ja unter der Woche zurückgenommen vom Sportgericht. gegen Preußen Münster unter Alois Schwarz. Der, muss ich sagen, gefällt mir gar nicht, weil es ist ein biederer Trainer ohne Charisma. Und ich glaube auch, da bin ich mir sehr sicher, dass, wenn sie an Alois Schwarz festhalten, ich meine, weil es sein zweites Spiel, dann wird es so enden, dass sie in Liga 3 absteigen und ähnlich wie Ulm auch ganz tief im Abstiegskampf stecken werden und dann Richtung Winter Schwarz entlassen auf einem Abstiegsplatz. Also Preußen Münster wirklich im Sommer müssen sich neu aufstellen. Ja, und dieses Spiel hat leider unterstrichen, dass es für Münster wahrscheinlich wirklich nach unten geht, weil offensiv kaum Impulse. Schalke sehr dominant gewesen. Super Auftritt, gerade Dejan Lubicic auf der rechten Offensivseite. Super gefallen, viel Dynamik. Immer wieder ist er die Außenlinie hoch und runter gegangen bis zur Grundlinie. Und die Flanke zum 1:0 von rechts butterweich, wie er dann sich gegen Makridis durchsetzt und die Flanke dann schön an den zweiten Pfosten bringt, wo Kenan Karaman als erfahrener Hühne sich durchsetzen kann und den Ball dann ins lange Eck unhaltbar für Schenk reinköpft. Und ganz ehrlich, Kenan Karaman Anfang der Saison nicht so gut gewesen, aber jetzt übernimmt er Verantwortung nach, vor allem jetzt nochmal nach dem Ausfall von Dzeko, noch mehr Verantwortung auf der 10, Schalter und Walter, und hat mit Lubicic, Ashish zwei Jungs, die mit für ihn laufen, die auch kreative Momente erzeugen, also die ganze Last liegt nicht mehr auf Karaman. Und ein Lob auch an Musa Sylla abgeschrieben, trifft jetzt aber erneut für die Schalker. Super Ersatz für Dzeko, umtriebig beim Pressing, einer der ersten Anläufer, bringt natürlich auch das gewisse Tempo mit und hat jetzt auch wieder seinen Abschlussglück gefunden, nachdem er ja im Sommer und im Winter jeweils weg wollte. Er fühlt sich auch einfach wohl auf Schalke. Das sieht man auch. Muslic vertraut ihm. Und Schalke, die haben es einfach super gemacht. Waren auch effektiv. Natürlich ein bisschen Glück. Eigentor von 2:0 durch Heuer. Aber trotzdem. Machen es gut. Haben Preußen Münster keine Chance gelassen. Mit dem Ball hat es mir auch sehr gut gefallen. Das war ja auch ein langes Problem bei Schalke, dass sie viel lange Bälle hatten und dann irgendwie auf zweite Bälle gegangen sind und dann enge Spiele hatten. Aber gegen Münster, die heillos überfordert waren, eine defensive Angriff um Angriff gefahren und auch effektiv gewesen, die Chancen genutzt. Am Ende steht dann halt ein 4:1 Sieg. Ashish mit seinem allerersten Treffer, da Johannes Schenk mit einem Torwartfehler, der Ball ja sehr zentral auf ihn und er lässt ihn da durchflutschen. Aber Schenk, noch einer der besten Münsteraner gewesen, hat die eine oder andere Chance noch vereitelt. Und Schalke, ja, ich glaube, in diesem Spiel oder nach dem Spiel weiß man, die Jungs werden aufsteigen. 7 Punkte vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz bei noch 12 zu vergebenen Punkten. Also die Relegation sollte auf jeden Fall sicher sein. Und so unkonstant, wie die Konkurrenz punktet und Schalke sehr konstant ist in ihrer Punkteausbeute, glaube ich, dass für Schalke reichen wird und am Ende auch mehr als verdient, weil am Anfang intensives Spiel, am Anfang der Saison super intensiv gespielt, mit langen Bällen, dann auch über Standards die Treffer gemacht, im Laufe der Saison aber sich auch spielerisch weiterentwickelt, trotz allen Rückschlägen, Verletzungen, Sperren, Wechseltheater um Sylla zum Beispiel, immer wieder alles von sich weisen können, einfach nur schön Fußball gespielt haben, zusammen mit den Fans auch, die natürlich eine enorme Macht mitbringen, heim, aber auch vor allem auswärts, wo sie mal zahlreich vertreten sind, und macht einfach Spaß. Und herzlichen Glückwunsch an alle Schalke 04-Fans. Ich sag's jetzt, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga.
Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also, Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs.
Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Emanuel Ferrei, der offensive Mittelfeldspieler der SV Elversberg. Zwei Treffer beim 3:0-Sieg gegenüber dem Karlsruher SC gemacht. Die Leihgabe vom Hamburger SV fühlt sich sehr wohl bei den offensivstarken Elversbergern, kann dort als Zehner hinter der Spitze seine Kreativmomente ausleben, so wie er es ja damals schon bei Eintracht Braunschweig in eben Liga Nummer 2 gemacht hat. Beim HSV letzte Saison auch schon nicht ganz so glücklich gewesen. Und jetzt in der Hinrunde kaum zum Einsatz gekommen, verliehen in Liga Nummer 2. Und dort weiß er auch zu überzeugen, hat nur noch nicht so den Scoring-Output gehabt, aber jetzt, wie gesagt, zu der einen Vorlage, die er schon hatte, zwei weitere Treffer beigesteuert und fühlt sich jetzt einfach auch pudelwohl bei den Elversbergern und unterstützt sie dabei auch durch die Verletzung von Bambassa Conte, dass sie weiterhin in der Offensive ja, so einen Kreativkopf haben, hat viele Angriffe mit initiiert und unterstreicht für mich einfach, dass er für Zweitliga-Verhältnisse ein absoluter Top-Spieler ist. Wie gesagt, in der Bundesliga beim HSV, die viel auf Ballbesitz die wenig auf Ballbesitz setzen, sondern viel auch gegen den Ball arbeiten, ist es schwierig, weil Ferrei ist jetzt gerade nicht so der gegen den Ball brutal arbeitet, sondern das ist einer, der im gegnerischen 16er dir eine Lücke findet, die du selbst nicht siehst und dann halt auch punktgenaue Pässe spielen kann in die Schnittstelle, um die Stürmer der eigenen Mannschaft einzusetzen, also die Verteidiger des Gegners so zu überraschen. Ferrei auch einfach im Gesamtpaket ein super interessanter Spieler, unter anderem ja auch bei Borussia Dortmund 2 ausgebildet worden. Und ich hoffe, dass er, falls Elversberg aufsteigen sollte, auch weiterhin bei den Saarländern bleibt, auch in Liga 2. Und erhoffe mir, dass in den kommenden Wochen uns noch weiterhin so viel Spaß macht. Auf jeden Fall ist es ein Key-Player, wenn es darum geht, im Aufstiegskampf gute Spieler zu haben, beziehungsweise auch eigene Tore zu erzielen, weil wenn Ferrei eins kann, dann Tore erzielen und er vorbereiten. Deshalb mein kleiner Riesings Großer der Woche in dieser Woche im Emanuel Ferrei, SV Elversberg.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt.
Da fand ich ihn wirklich saustark. Nach der 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Darmstadt Talk oder dem Lille Talk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Wochenende, am Sonntag, ging es auswärts nach Fürth zu der Spielvereinigung, wo man ja auf die schlechteste Defensive traf, also die drittbeste Offensive. Darmstadt traf auf die schlechteste Defensive Kräuter Fürth. Da müsste man doch meinen, dass man vielleicht nach 6,5 Monaten endlich wieder einen Sieg holt. Gerade wenn man mit einem Sieg doch noch die Chancen gehabt hätte, oben anzugreifen, dann wäre nur noch 2 Punkte hinterm Relegationsplatz. Also alles wäre wieder offen. Ja, aber wer die zweite Liga verfolgt hat, der weiß, ja, ein gewisser Noel Futkoi hat mal im Alleingang die Aufstiegsträume von Darmstadt zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich sogar zu 99% vereitelt. Und Darmstadt wird mit eben dieser hohen Wahrscheinlichkeit nächste Saison in der zweiten Liga bleiben. Denn Noel Futkoy hat halt einfach mal 3 Tore gegen Darmstadt 98 geschossen. Ja, die schlechteste Defensive gewinnt halt einfach schlussendlich mit 3-2 gegen die drittbeste Offensive. Und ja, das nicht mal unverdient, muss man dazu sagen. Darmstadt ist mit einem 1-0 durch Isaac Liedberg, der jetzt sein 15. Saisontor geschossen hat, in Führung gegangen. Das hat aber Fürth nicht so lange interessiert, denn es kam zu einer Ecke für Fürth, über die man auch diskutieren kann, weil ich der Meinung bin, dass zuletzt ein Fürther am Ball war und es damit eigentlich hätte abstoßen geben müssen für Darmstadt. Gab es da nicht. Es gab dann die Ecke für Fürth und aus der resultiert dann ein Handspiel von Patrick Pfeiffer. Auch da wieder lästig diskutieren, kurze Distanz. Ist das eine Stützhand, an die er angeschossen wird? Schlussendlich gab es den Elfmeter, den eben Futkoy dann zum 1-1 macht. Und so ging es dann auch in die Halbzeit. Auch da schon aus Darmstädter Sicht glücklich, muss man sagen, weil Fürth auch da schon die bessere Mannschaft war. So über einen 2-1 Rückstand hätte sich Darmstadt nicht beschweren dürfen. Und dann plätscherte die zweite Halbzeit so ein bisschen vor sich her. Es ist nicht viel passiert. Fürth mit, ja, man muss sagen, wirklich den offensiv besseren Ansätzen, aber haben es nicht in Tuch ummünzen können. Und dann kam bei Darmstadt Furukawa, der ja schon die letzten Wochen eigentlich immer wieder für Präsenz gesorgt hat, gerade nach der Verletzung von Luca Marseiler, wurde er gefühlt über den Klee, ne, wird gelobt von Kohfeldt, durfte sich dann aber nie von Anfang an zeigen. Und immer wenn er eingewechselt wurde, hat er wirklich für Präsenz gesorgt. Das war letzte Woche schon so gegen Hannover, wo es dann aber leider nicht mehr für ein Tor gereicht hat. Diesmal hat es für Furukawa für ein Tor gereicht. In der 77. Minute bringt er Darmstadt wieder in Front mit einem 2-1. Auch da gibt es Diskussionen, weil Hornby angeblich vorher mit der Hand am Ball war, wo ich sage, ja, theoretisch ist das Hand, er wird halt aber aus wirklich kurzer Distanz angeschossen. Da kriegst du so schnell nicht die Hand weg. Und der Abpraller kommt dann zu Furukawa und der macht dann direkt das 2-1. Freut mich wirklich für den Jungen. Ist sein zweites Saisontor. Das hat man ihn auch angemerkt. Ja, doch, die Defensive von Darmstadt hatte was dagegen, dass man eine zweimalige Führung mal über die Zeit bringt. Gerade mit so einem jungen Spieler wie Furukawa, der wirklich die letzten Wochen ja, so seine Höhen und Tiefen hatte. Ja, denn man kassiert dann in der kurz vor Spielende das 2-2. Man muss bedenken, man lag nach 80 Minuten 2-1 Führung. Ja, dann kommt wieder mal Noel Futkoy, macht das 2-2, da ein Abstimmungsfehler zwischen Schuhen und Lopez. Beide kommen an den Ball und keiner ist sich da wirklich sicher, okay, wer geht danach zum Ball? Dann bleiben beide weg und Futkoy bedankt sich, schiebt zum 2-2 ein. Auch da war es für mich vorher gefühlt eine Abseitsposition. Also auf den Monitoren sah es für mich aus wie eine Abseitsposition von Futkoy. Es wird angeblich damit begründet, weil ja Futkoy nicht den Ball berührt, sondern vorher Schuhen und Lopez und damit dass Abseits aufgehoben wird und Futkoy dann an den Ball kommt, wo ich mir denke, ja, aber Futkoy geht ja aktiv zum Ball. Also wird aus einem passiven Abseits ein aktives Eingreifen aus dem Abseits, weil er jetzt zum Ball hingeht. Und somit hätte für mich das Tor nicht zählen dürfen, aber ja, lässt sich jetzt halt wieder drüber streiten. Also so gesehen haben die Schiedsrichter Fürth 2 Tore geschenkt, wenn man es wirklich mal ganz drastisch sagen möchte, weil das erste Tor hätte meiner Meinung nach nicht zählen dürfen, weil zuletzt ein Fürth am Ball war. Das Tor hätte auch nicht zählen dürfen, weil für mich Futkoy im Abseits stand und das Tor einfach gegeben wird. Ja. Und dann kommt es ganz bitter. 6 Minuten Nachspielzeit und in der 90. plus 6 setzt sich Futkoy nach einer Flanke durch gegen eben wieder Lopez und Pfeiffer und Schuhn, also gefühlt gegen drei Darmstädter. Furtkeusch steht sozusagen in der Mangel, in der Presse zwischen Lopez und Pfeiffer und schafft es trotzdem, seinen Fuß dazwischen zu bekommen und zum alles entscheidenden 3-2 zu schießen, damit sein 15. Saisontor, also der hat Saisontor 13, 14 und 15 jetzt gegen Darmstadt geschossen. Also, wenn man das so hört und gesehen hat, wie Furtkeusch gestern gespielt hat, kann man gar nicht glauben, dass Fürth um den Klassenerhalt spielt. Also das ist halt wirklich die Lebensversicherung überhaupt bei Football bei Fürth. Das war wirklich krass, was der gestern gespielt hat. Und wie gesagt, also für aus Darmstädter Sicht, ja, ich war sehr enttäuscht, ich war sehr wütend, aber nicht mal wegen Fürth, weil die haben wirklich ein gutes bis sehr gutes Spiel gemacht. Man hat gesehen nach Schlusspfiff, was das für Emotionen bei den Spielern waren, was dieser Sieg für die bedeutet. Ich war eher wütend und enttäuscht auf die eigene Mannschaft, weil, ja, die letzten Spiele waren schon nicht gut. Man hat jedes Mal nach den Spielen gesagt, ja, wir wissen, um was es geht. Es ist eine Crunch-Time, bla 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 bla. Immer die gleichen Phrasen. Und jedes Spiel ist gefühlt schlechter. Jetzt hat man die schlechteste Offensive, jetzt ist man bei der schlechtesten Defensive. Man hat die drittbeste Offensive. Man geht zweimal Führung mit einem 1-0 und einem 2-1. Und selbst das kriegt man nicht über die Zeit. Man wartet jetzt seit 1,5 Monaten auf einen Sieg. Man wartet seit 6,5 Monaten auf einen Auswärtssieg. Der letzte Auswärtssieg war ein 3-2 in Hannover Anfang November. So, wenn man das so hört, verstehe man selbst nicht, wie Darmstadt noch Tabellenfünfter sein kann. Also das ist wirklich sehr, sehr verwunderlich. Und das Einzige, was Darmstadt halt wirklich in dieser Saison rettet, ist die Heimstärke, wo man immer noch die zweitstärkste Mannschaft ist, jetzt wo Schalke gewonnen hat, nämlich nicht mehr die stärkste. Also, ja, dementsprechend, also Glückwunsch an Kräuter Fürth, die haben wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. Und ja, mal schauen, wie es jetzt bei Darmstadt weitergeht. Also das, die Kohfeldt, Schuhen und Kleefisch haben das Spiel halt auch wieder schön geredet. Man hat es natürlich auch ein bisschen kritisiert, aber es war gefühlt wieder 90% schöne Rederei. Erstmal Respekt an Heiko Vogel, der im Interview hinterher oder in der Pressekonferenz hinterher gesagt hat, dass er Darmstadt mit dem größtmöglichen Respekt der Top 5 angegangen ist, weil für ihn Darmstadt, was die Saison spielen, wirklich auch eine Top 5 Mannschaft ist. Das finde ich sehr löblich und finde ich sehr stark von Heiko Vogel. Auch wenn man sich als Fan dann selbst fragt, was er für eine Mannschaft analysiert hat, weil die letzten Spiele von Darmstadt waren halt wirklich gerade auswärts sehr, sehr schlecht. Man war nicht seit fast 7 Monaten auf einen Auswärtssieg. Und ja, dementsprechend, das wollte ich nochmal gesagt haben an Heiko Vogel. Vielen Dank. Und das nächste Spiel ist, ja, jetzt Samstagabend wieder ein Böllenfalltor gegen den Tabellendritten, die SV Elversberg. Und sollte man irgendwie gegen Elversberg gewinnen, dann hätte man 53 Punkte. Elversberg Tabellen Dritter mit 55 Punkten. Je nachdem, wie die Konkurrenz dann spielt, hätte man eventuell noch die Chance, zumindest auf den Relegationsplatz. Also Platz 1, 2, die sind jetzt 8 Punkte weg. Das wird nichts mehr. Für Darmstadt geht es eigentlich nur noch um das Duell gegen Hannover und Elversberg, wo Elversberg und Hannover halt klar die Nase vorn haben, rein von den Statistiken, von dem Lauf, von der Rückspieltabelle. Aber wer weiß, vielleicht kriegt sich Darmstadt zu Hause irgendwie in den Griff, auch wenn es gegen Hannover schon nicht gut aussah. Aber wer weiß. Also, ja, das nächste Woche, Samstag am Top-Spiel, Flutlichtspiel, werden da die Auswärtshoffnung würde ich dann zu 100% begraben oder kriegt Darmstadt doch noch irgendwie die Kurve? Ihr werdet es nächste Woche hören.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Umut Tohumcu, der Spieler, der junge 21-jährige Spieler von Holstein Kiel. Umut Tohumcu ist ja an Holstein Kiel ausgeliehen von der TSG Hoffenheim. Und ja, Kiel generell die Saison nicht so gut, hängt ihren Ansprüchen hinterher. Aber Umut Tohumcu hat gestern beim Spiel gegen Kaiserslautern gezeigt, was er für Qualitäten hat. Denn Kiel hat auch dank ihm 3-0 gegen Kaiserslautern gewonnen. Und damit ist Kiel seit 4 Spielen ungeschlagen. Also auch da der Tim-Walter-Effekt, also der neue Trainer-Effekt, der scheint da langsam zu zünden. Und auch Umut Tohumcu bekommt unter Tim Walter immer mehr Präsenz. Und das hat er, wie seit gestern gezeigt, ein richtig gutes Tor zum 2-0. Dann eine schöne Vorlage zum 3-0. Und generell fast alle offensiven Aktionen liefen über ihn. Also da zeigte er wirklich seine individuelle Qualität, die vielleicht Kiel in solchen Momenten halt auch einfach mal braucht. Und ja, schöner Fußball ist schon gut, aber Kiel braucht halt einfach Ergebnisse. Und gerade bei so einem 3-0, was man aus Kieler Sicht vielleicht auch sogar hätte höher gewinnen können, war Umut Tohumcu halt einfach die treibende Kraft offensiv. Und das hat er halt wirklich sehr gut gemacht. Aber an diesem Spieltag gab es halt viele Spieler, die man hätte auszeichnen können. Aber gerade Umut Tohumcu ist mir da halt in Erinnerung geblieben, weil es für ihn halt bei Kiel anfangs wirklich kaum bis gar nicht lief. Und dementsprechend gerade bei so einem jungen Spieler wie Umut Tohumcu, wie gesagt, 21 Jahre alt, U21-Nationalspieler, freut es mich dann natürlich noch mehr, weil das einfach nochmal zeigt, was die zweite Liga für Qualitäten doch aufweisen kann, was die Ausbildung von solch jungen, talentierten Spielern angeht. Und ich hoffe einfach, dass Umut Tohumcu vielleicht jetzt in den letzten Spielen bei Holstein Kiel Fuß fassen kann, um sie vielleicht dann in der nächsten Saison bei Hoffenheim so ein bisschen durchzusetzen. Vielleicht auch nochmal eine weitere Leihstation. Muss man schauen, aber wie gesagt, auf jeden Fall ist er mir in diesem Spieltag positiv aufgefallen.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an, ja, Dennis Aytekin. Man kann ja schon fast sagen, wenn Dennis Aytekin in der zweiten Liga pfeift, wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum hellen Pfiff der Woche, weil Dennis Aytekin hat einfach mit seiner Qualität beim Spiel Schalke gegen Preußen Münster gezeigt hat, was er halt einfach wirklich für ein extrem guter Schiedsrichter ist. Gerade in der zweiten Liga sticht er da besonders hervor. Und ja, bei dem Spiel Schalke gegen Münster hat er jetzt vielleicht nicht allzu viele knifflige Szenen, denn Schalke hat dieses Spiel wirklich von Anfang an dominiert, schlussendlich dann auch verdient mit 4-1 gewonnen, konnten sich die Tabellenführung zurückholen. Münster bleibt auf dem Tabellenletzten, aber Dennis Aytekin hatte damit keinerlei Probleme, denn es gab jetzt auch nicht so die kniffligen Szenen, aber was mir besonders an diesem Spiel aufgefallen ist, ist halt einfach die Körpersprache von Dennis Aytekin, was ich wirklich bei solchen Spielen wirklich stark finde. Man muss halt sagen, in der zweiten Liga ist wirklich jedes Spiel wichtig. Schalke, wie gesagt, möchte in die Bundesliga zurück. Preußen Münster will nicht in die dritte Liga, will in der zweiten Liga bleiben. Und da fand ich dann dementsprechend auch die Körpersprache, wie gesagt, von Dennis Aytekin sehr, sehr stark. Wenn es dann mal zu einem Pfiff kam, hat er sofort gezeigt, dass er zu dieser Entscheidung steht, hat sich dann nicht dazwischenreden lassen. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr stark, gerade in dieser Crunch-Time, wie sie manche Trainer und Spieler jetzt nennen, brauchst du halt einfach solche Persönlichkeiten, die auch das Zepter dann mal in die Hand nehmen und zeigen, dass die Spieler sich nicht alles erlauben dürfen. Und gerade wenn du jetzt gegen so einen Dennis Aitekin als Schiedsrichter bist, dann hast du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Respekt, weil die Spieler kennen Dennis Aitekin. Und dementsprechend war es für mich halt auch einfach eine tadellose Leistung, wo man jetzt vielleicht ein bisschen drüber streiten könnte, war vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu persönlich, zu witzboldhaft drauf, sage ich mal, zu den Spielern. Das könnte man ihm vielleicht ein bisschen ankreiden, aber ich finde, das machte Dennis Aitekin aus. Und es wird halt schon ein bisschen fehlen, wenn er nicht mehr pfeifen wird. Aber auch bei solchen Spielen, also wirklich Dennis Aitekin war bei diesem Spiel wirklich eine Persönlichkeit auf dem Rasen. Das hat man gespürt vorm Fernseher. Und dementsprechend einfach für mich verdient der helle Pfiff der Woche.
Damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Aber bevor es hier zu Ende geht, natürlich noch einmal die 11 Tornetzer des 30. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga im Tor. Daniel Mösenhöhler von Dynamo Dresden, Tim Schreiber, nicht mit dabei. Mösenhöhler nach langer Zeit mal wieder zwischen den Pfosten. Super Auftritt, zu Null gespielt beim 2-0. Sieg der Dynamo gegen den VfL Bochum, also verdient im Kasten. Davor als Linksverteidiger Tim Handwerker von Arminia Bielefeld rettet die Arminia mit seinem Traumfreistoß, kurzer Schluss gegen den SAC Nürnberg, noch zu einem Punkt. In der Innenverteidigung Paderborns Kapitän Felix Götze, ebenfalls getroffen, genauso wie Zech von Holstein Kiel. Und Rechtsverteidiger ist Musonda vom 1. FC Magdeburg, großen Anteil am Sieg gegenüber Fortuna Düsseldorf. Davor auf der Doppel-6 Tohumcu von Holstein Kiel. Ein Treffer erzielt, super Auftritt. Daneben Dejan Lubicic, zwei Torvorlagen für Schalke 04, immer umtriebig gewesen. Davor in der Offensive links Zimmerschied von der SV Elversberg. Emanuel Ferrei, Kanaristis Großer der Woche von der SV Elversberg. Und rechts Ben Bobzien von Dynamo Dresden, wie bereits in der Vorwoche. Zwei Vorlagen, beide Treffer der Dynamo vorbereitet. Und ganz vorne natürlich der Dreierpacker, der Spielverein in Grotter führt. Noel Futkoy hat maßgeblichen Anteil am 3:2-Sieg der Vierter gegenüber Aufstiegsaspirant SV Darmstadt 98. In dem Sinne, das war's in dieser Woche wieder von Tornetz. Ich freue mich, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder reinhört. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Kleinriesink.